Ein Krieg bringt immer Zerstörung und Leid. Aber welche wirtschaftlichen Konsequenzen haben wir währenddessen und danach? Hallo meine Lieben, ich bin Chrissy und wir hören von immer schlimmeren Sanktionen. Und das Witzige daran ist, die Menschen jubeln, denn sie haben ja von ihren Politikern gehört, dass es geht ja nicht um euch, wir wollen ja nicht euch schaden, sondern den Russen da hinten. Ja, und dann zahlen wir natürlich auch gerne viel mehr, denn es gibt doch keine anderen Lösungen. Und es war auch überhaupt nicht vorhersehbar nach diesen ganzen Streitereien, Sticheleien. Da waren die Medien ja auch nicht gerade diskret, was das Ganze anbelangt war, dass der Russe so eine drohende Gefahr war. Aber da konnte man eben nichts machen, außer Provokationen und Streitereien weiter anzufachen. Und vielleicht noch andere Sanktionen, die es in den letzten Jahren gab. Weshalb der Russe sich immer besser aufgestellt hat und jetzt von den Sanktionen nicht ganz so betroffen wäre, wie würde man nicht bereits die ganze Zeit mit solchen Sanktionen gedroht haben. Die Frage ist nur, war es nicht schon immer so, dass es Kriege gab und das eigene Volk am meisten betroffen war, beziehungsweise natürlich auch der Kriegsgegner, Partner oder wie auch immer, und trotzdem die Menschen das immer befürwortet haben? Und ein Krieg gehört immer dazu, natürlich, so denkt die Mehrheit, ja, ansonsten bist du nur so ein merkwürdiger Pazifist und was willst du überhaupt, das ist überhaupt nicht umsetzbar, was man da verlangt. Aber wie wichtig ist denn überhaupt Russland rein wirtschaftlich gesehen? Russland produziert etwa 10% des globalen Öls und liefert 40% des europäischen Gases. Das Land ist der weltweit größte Weizen- und Düngemittelexporteur, der drittgrößte Exporteur von Kohle und Stahl und der fünftgrößte Holzexporteur. Und welche Sanktionen wurden bisher denn überhaupt durchgeführt, wenn wir uns das mal anschauen? Der Zugang bestimmter russischer Banken, nicht aller, zum Beispiel ausgenommen die Gazprombank, die ja sehr wichtig eben für die EU ist, die ganzen Gaslieferungen und so weiter, das wurde auch noch nicht so sanktioniert, also abgesehen von Nord Stream 2, ist man da noch ein bisschen zurückhaltend, weil man da auch sehr stark abhängig ist. Genau, aber bestimmte russische Banken wurden vom internationalen Zahlungssystem SWIFT schon blockiert und die wichtigsten Rohstofflieferanten wurden vom globalen Handelssystem ausgeschlossen. Und auch da ist es so, bereits zahlreiche Produkte wurden aus dem Sortiment genommen, die eben in Russland produziert wurden. Ja, jedoch ist es so, dass, wie ich schon vorhin gesagt habe, Russland sich da auch schon etwas vorbereitet hat auf die ganze Situation. Ist ja nicht so, dass das so eine Entscheidung von heute auf morgen ist, irgendein Land anzugreifen, also vermute ich zumindest nicht. Das bedeutet, das war schon geplant, wie man auf weitere Sanktionen sich gut vorbereiten kann. Das bedeutet, wenn man sich mal anschaut, die Exporte aus Russland in die EU sind wesentlich größer als die Importe nach Russland. Das bedeutet jetzt rein rechnerisch gesehen, würde man sagen, naja gut, die EU ist da abhängiger von Russland als umgekehrt gesehen. Hinsichtlich der Lebensmittelversorgung mit Getreide, Fleisch und Fischprodukten, Zucker und Pflanzenöl sowie anderen wichtigen Nahrungsmitteln sieht sich Russland auch völlig autark. Die Nachfrage nach importierten Waren sei laut Landwirtschaftsministerium unbedeutend, also laut dem russischen. Andererseits würden sie momentan, würde ich mal sagen, wohl kaum das Jammern anfangen und bitte sanktioniert uns nicht, denn dann würde man ja genau das noch stärker machen. Sowohl China als auch Russland haben Alternativen zu diesem Bezahlungssystem SWIFT entwickelt. Und die Staatsschulden belaufen sich auf nur 18% der Wirtschaftsleistung. Und wenn wir uns dagegen Deutschland anschauen, mit ihren jetzt momentan, also 2021, 72,5% oder USA mit 133,3%, ja, da kann man sich vorstellen, also da sehen sie finanziell gesehen eigentlich sehr gut aus. Außerdem sitzt Russland auf Währungsreserven im Wert von 630 Milliarden Dollar, also der viertgrößten der Welt. Und das heißt nicht, dass das alles in Dollar ist, denn sie haben inzwischen nur noch 16% ihrer Reserven in Dollar. Und vor 5 Jahren waren das Ganze noch 40%. Also auch da haben sie Vorkehrungen getroffen. Und BBC schreibt: Westliche Führer haben deutlich gemacht, dass die in den letzten Tagen angekündigten Sanktionen nur der erste von mehreren möglichen Schritten sind. Der Druck kann erheblich erhöht werden. Und nun muss man sich die Frage stellen, bei wem es bereits jetzt nicht gerade rund läuft, wenn wir uns die ganze Inflation und so weiter anschauen. Also wir haben bereits rekordhohe Energiepreise, obwohl wir noch Gas aus dem Osten beziehen. Also wenn selbst das weg wäre, kann man sich vorstellen, wie sich dann die Energiepreise noch weiter entwickeln würden. Allein aber die Angst lässt die Energiepreise noch weiter hochklettern, denn grundsätzlich haben Energiepreise noch weiter an Fahrt aufgenommen. Superbenzin knackt die 2-Euro-Marke, Dieselpreise rücken dem auch immer näher, die Rohölpreise für die Sorte Brent steigen erneut auf knapp 100 Euro je Barrel und das US-Leichtöl WTI klettert auf 97 Euro. Ja, die Erdgaspreise am wichtigsten europäischen Handelsplatz Trading Hub Europe liegen am Montagmorgen bei 91,8 Euro je Megawattstunde und ja, damit fast 2 Euro höher als jetzt am Freitag zuvor, aber auch ein bisschen niedriger als das am 24.02., als der Angriff erfolgte. Auch die Hauptsaison der Baumärkte beginnt in diesem Jahr mit deutlich höheren Preisen für die Endkunden. Sie liegen über der für Januar vom Statistischen Bundesamt ausgewiesenen Inflationsrate von 4,9%. Ja, man sieht also, die Preise klettern immer weiter in die Höhe, weil allein die Furcht vor den Sanktionen so hoch ist. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn die Sanktionen dann auch noch eintreten, wie es noch weiter und weiter nach oben schnellt. Die Inflationsrate im Januar 2022 lag ja bei 4,9%, jetzt im Februar ganz aktuell bei 5,1%. Also keine Trendwende, aber jetzt kann man sagen, naja gut, jetzt kommt noch der Krieg dazu und das Ganze entwickelt sich noch weiter. Und deswegen haben die ganzen Analysen, die gesagt haben, das Ganze ist vielleicht nur ein kurzer Effekt, das Ganze ist nur vorübergehend, das Ganze wird 2022 abflachen, aber jetzt kann man sagen, naja gut, das hat man jetzt nicht gewusst und das Ganze geht so schön weiter. Komischerweise gab es auch einige Prognosen, wie beispielsweise auch auf meinem Kanal, wo ich gesagt habe, ich denke, das Ganze geht schön weiter so, als steigende Inflationsrate. Und hätte jemand 2019 daran gedacht oder daran geglaubt, dass die Inflationsrate von 2019 lag sie noch bei 1,4%, jetzt bei über 5% liegen wird. Also da hätte sich jeder an den Kopf gefasst und gedacht, okay, ich glaube, du spinnst. Aber ja, jetzt kann man sich vorstellen, der Weg ist nach oben offen. Und wenn wir uns die Hyperinflation von 1923 mal anschauen, in der Weimarer Republik, dann hatte sie ihren Höhepunkt nach fast 10-jähriger, anhaltender, kontinuierlicher Geldentwertung. Und es begann bereits während der Kriegszeit, also schon 1914, und es stellte sich heraus, dass die Ausweitung der Geldmenge die Geschwindigkeit ja noch schneller werden ließ. Ja, also man braucht dann natürlich Geld für den Krieg, dann später für die ganzen Reparationszahlungen. Und ja, da hat man halt einfach mal die Geldmenge immer weiter ausgeweitet und wurde dementsprechend immer schlimmer. Und wir können jetzt sagen, naja, die Geschichte wiederholt sich jetzt nicht 1:1, ja, ist ja nicht genau das Gleiche, aber sie reimt sich. Und das, finde ich, ist erschreckend genug. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Sicht auf die ganzen Dinge ist. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye.